Musik gab mir einfach immer einen riesengroßen Halt, weil ich in der Musik so sein konnte, wie ich bin. Ich konnte meine Gefühle ausdrücken, ich konnte meine Gedanken ausdrücken. Und das, was mir die Außenwelt nicht gegeben hat, nämlich, dass man mir zuhört oder dass man ja schaut, wie geht's dem Kind eigentlich, das hat die Musik für mich gegeben oder mir gegeben.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Ich freue mich, euch heute eine Künstlerin vorstellen zu dürfen, die nicht nur mein Herz, sondern auch das von vielen, vielen Survivor Queens berührt hat. Unter anderem mit ihrem Lied Löwinnen. Es ist ein Song, eine Hommage an Survivor Queens, an die MeToo-Bewegung. Es strahlt Kraft, Bestärkung, Empowerment, Schwesternschaft aus. Die Message, hey, du bist nicht alleine. Und deine Ansprüche, das, was du dir wünschst, ist absolut berechtigt. In dieser Podcast-Folge habe ich die Künstlerin und Sängerin Morgain zu Gast. Ich freue mich riesig, dass sie hier ist, nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Survivor Queen. Wir werden in dieser Folge gemeinsam über ihre Kindheit, über die Musik sprechen und darüber, dass die Musik und wie die Musik ihr Kraft und Halt gegeben hat in der Aufarbeitung und auch über ihre Songtexte, ihre Sexualität, ihre Anzeige, ihre Symptome. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration und Neugierde beim Hören. Und ich sag jetzt schon ganz, ganz dickes Sorry, unser Internet wollte nicht so sehr, wie wir wollten. Und wir haben schon ganz, ganz viel an der Technik getan, also auch in der Nachbereitung noch. Es gibt einige Ruckler und Hakler. Ich hoffe trotzdem, dass du über die hinweg hören kannst und die Message und ja, all die Liebe, die Morgain uns da zu geben hat, aufsaugen und annehmen und hören und lauschen und was auch immer noch für Verben für dich wichtig sind, für dich mitnehmen kannst.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Morgain, eine Künstlerin, die ich sehr, sehr schätze, deren Musik ich feiere und sicherlich die ein oder andere Survivor Queen unter euch schon kennt. Ihr habt euch gewünscht, dass ich sie hier im Podcast einlade und here she is. Hi und herzlich willkommen, Morgain. Schön, dass du da bist.
Hallo, du Liebe. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute mit dir zu sprechen. Und danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr jetzt zuhört.
Total gerne. Ja, magst du gerade kurz was zu dir erzählen, wer du bist? Mhm. Deine Musik werden wir sowieso verlinken in den Shownotes. Wer da dann mal reinhören und schnuppern mag, werden sicherlich auch über den einen oder anderen Song sprechen. Aber genau, erstmal ganz grundsätzlich zu dir. Wer bist du eigentlich?
Also ich bin Morgain, bin 90 Jahre alt und ich lebe in Wien. Ich bin aber ursprünglich aus Deutschland und Musik war eigentlich immer schon so meine große Leidenschaft, könnte man sagen. Also ich hatte schon von ganz klein, als ich 2 Jahre alt war, habe ich angefangen zu singen, habe wirklich Lieder textisch und auswendig gekonnt und habe Geige gelernt ganz früh, habe dazu getanzt, wenn mein Papa Gitarre gespielt hat und gesungen hat. Also ich war auch im Kindertanz und es war einfach immer schon ein großer Teil in meinem Leben. Und dadurch, dass ich ja als Kind schon sehr früh angefangen, also es hat angefangen, die sexuelle Gewalt an mir, ich habe das auch erlebt, deswegen bin ich heute hier, als ich schon ungefähr 2 bis 3 Jahre alt war, also sehr früh, und Musik gab mir einfach immer einen riesengroßen Halt, weil ich in der Musik so sein konnte, wie ich bin, ich konnte meine Gefühle ausdrücken, ich konnte meine Gedanken ausdrücken und das, was mir die Außenwelt nicht gegeben hat, nämlich, dass man mir zuhört oder dass man ja schaut, wie geht's dem Kind eigentlich, das hat die Musik für mich gegeben oder mir gegeben. Und es war so, dass ich dann mit 13 ungefähr angefangen habe, die ersten eigenen Songtexte zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass ich ja mit irgendjemand reden wollte oder meine Gefühle irgendwie ausdrücken wollte, meine Gedanken, und ich aber niemand wirklich hatte, mit dem ich reden konnte. Und ich gemerkt habe, wenn ich das auf Blatt Papier schreibe, dann befreit mich das in dem Moment und ich kann das einfach aus mir rausschreiben und es belastet mich dann nicht mehr so arg. Und dann habe ich eben angefangen, Songtexte zu schreiben und die dann auch zu singen. Und so ist das entstanden. Und mit 17 habe ich dann beschlossen, dass ich unter dem Künstlernamen Morgaine auch in der Öffentlichkeit gerne Musik machen würde oder auch für andere Menschen eben, weil ich gemerkt habe, dass Menschen, also dass Menschen sehr meine Musik berührt. So, das, was ich gemerkt habe, wenn ich vor Leuten gespielt habe oder gesungen habe, ist, dass Leute zu merken, boah, das hat mich total berührt. Und sie haben gesagt, so, irgendwie, ich erkenne mich daran fast aus, was ich irgendwie fühle, aber so nie ausdrücken kann. Und ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, so im Laufe der Zeit, dass es so irgendwie mein Weg ist und meine Berufung, könnte man sagen, weil die Musik mir enorm viel Heilung gibt und ja, mir auch so eine gewisse Stärke gibt und auch Kraft gegeben hat, mit all dem umzugehen und all das, was mir passiert ist, zu verarbeiten. Und das aber auch gleichzeitig für andere Menschen sein kann. Und das ist was total Schönes. Genau. Und soll ich auch gleich erzählen, was mir passiert ist?
Wenn du magst, sehr gerne. Und auch so wie es für dich stimmig ist. Und auch hier für alle, also nur, dass du es weißt, vor unserer Folge läuft schon eine Triggerwarnung, aber auch hier nochmal an der Stelle ganz explizit für alle, die zuhören. Ne? Achte gut auf dich, und wenn du merkst, es passt für dich gerade nicht, mach Pause, hör wann anders weiter, hör vielleicht auch gar nicht weiter, hör mit wem anders weiter. Ja, aber hier einfach ganz, ganz achtsam beim Zuhören und du natürlich auch beim Erzählen, Morgaine.
Voll gut, danke dir. Also der Haupttäter, der ja mich sexuell missbraucht hat, war der Vater meiner Mutter, also mein Großvater. Er selbst war hochrangiger Polizist, muss man dazu auch sagen. Er war Polizeichef. Ein sehr autoritärer Machtmensch. Ich glaube nicht, dass er pädophil war. Ich glaube, bei ihm ging es sehr viel um Macht und Kontrolle, weil es sich auch so in seinem sonstigen Verhalten sehr gezeigt hat, dass er so ein Autoritätsmensch einfach war, der gerne über andere bestimmt hat. Ich muss dazu sagen, er hat auch meine Mutter sexuell missbraucht, als sie ein Kind war, und sehr misshandelt, auch geschlagen. Und ungefähr, ja, nicht genau abschätzen, anhand der Erinnerungsbilder, die ich habe, kann ich ungefähr mein Alter abschätzen, aber das ist natürlich nur geschätzt und ich weiß es nicht ganz sicher. Und das ging dann, bis ich 17 Jahre alt war. Also als ich 17 war, war der letzte Übergriff.
Also von 3 bis 17.
Genau, das ist schon eine sehr lange Zeit. Das hat eigentlich einen Großteil meines Lebens bestimmt, könnte man sagen. Und ich wusste aber all das gar nicht. Also ich hatte das alles komplett verdrängt. Und zwar, als ich 13 Jahre alt war, da war ich in den Ferien zu Besuch mit meinen Großeltern für 2 Wochen. Und dort gab es dann einen Übergriff, der aber noch nicht harmlos war. Aber für mich im Moment war es der erste Übergriff, den ich bis dato erlebt habe, weil ich ja das andere in die frühe Kindheit total verdrängt hatte. Und ich habe erstmal natürlich an meine eigene Wahrnehmung gezweifelt, was ja viele betroffen haben, so dieses, hey, das wird wahr sein, so, das gibt's doch nicht, das ist mein Opa, so, war für mich einfach in dem Moment voll, ja, ich habe gar kein Wort dafür eigentlich. Ich war einfach komplett überfordert damit und ich wusste aber in mir, das hat mich total verstört, weil das mein Bild von meinem Großvater, den ich natürlich auch lieb hatte, voll zerstört hat. Und ich habe mich dann einer Freundin anvertraut, weil ich damals schon nicht sehr ein gutes Verhältnis hatte zu meiner Mutter. Und meine Freundin hat es dann ihrer Mutter erzählt und noch ein paar anderen Leuten aus unserer Klasse. Und dann wussten das halt total viele Leute und mir wurde aber halt nicht geglaubt. Und ja, das ist halt das, was einfach so viele Betroffene erfahren, diesen Unglauben und so dieses, ja, man kann sich's nicht vorstellen, sowas darf nicht passieren, sowas kann nicht passieren. Und dann irgendwie diese Gefühle der Überforderung von den anderen Leuten, die werfen das dann quasi auf die betroffene Person zurück. Und die betroffene Person erfährt dann einfach oft Mobbing oder ja auch diese Anschuldigung, so, du hast das alles erfunden, du willst nur Aufmerksamkeit. Man, ne? Viele kennen das ja wahrscheinlich. Und meine Mutter hat es dann so auch mitbekommen. Und das war richtig schlimm für mich auch, weil eigentlich meine Mutter das selber erlebt hat, aber die das selber so verdrängt hat oder einen Teil von sich so verdrängt hat und das nicht wahrhaben wollte, dass es jetzt auch ihrem Kind passiert ist. Und sie war richtig aggressiv. Im Endeffekt ist komplett ausgerastet und ich musste dann auch sagen, dass ich gelogen habe und dass es mir leid tut, solche Sachen. Also das war richtig schlimm für mich. So, das war richtig so ein Verrat nochmal von meiner eigenen Mutter.
Wow.
Ja, das war richtig schlimm. Ich habe sie dann auch wirklich gehasst. Also es war wirklich, weil unser Verhältnis war auch dann sehr lange sehr schlecht. Ich ziemlich depressiv wurde, ich eigentlich auch richtig viel Suizidgedanken hatte und es mir körperlich auch immer schlechter ging. Und dann war es so, dass ich danach innerhalb meiner Pubertät auch sexuelle Gewalt von anderen Männern noch erlebt habe, oder Jugendlichen eigentlich, müsste man sagen, die waren nur ein bisschen älter als ich. Aber ich hatte so das Gefühl, ich habe mich so wie ein Opfer einfach so richtig gefühlt. Auch ich war so in diese Opfermentalität drin, dass ich solche Täter auch angezogen habe, weil so Täter, die spüren das ja, wer ist ein potenzielles Opfer, mit wem kann ich das machen, wer wehrt sich vielleicht auch nicht so, oder wer ist vielleicht eher auch schon so ein bisschen innerlich angeschlagen, sag ich mal, oder jemand, der vielleicht auch nicht viele Freunde hat, er gemobbt wird, er ist ein Außenseiter. Das ist natürlich dann eine viel leichtere Beute. So, das ist, soll es nicht irgendwie rechtfertigen, aber so Täter spüren sowas einfach, und ja, so war das eben auch bei mir, und ich habe das dann eben immer wieder erfahren, und so habe ich quasi Sexualität kennengelernt, also wirklich so durch Gewalt. Und ich dachte irgendwann wirklich, okay, das so funktioniert das. Das ist irgendwie immer, dass der Mann Gewalt ausübt gegenüber einer Frau. Mhm. Und das hat sich bei mir dann so auch, ich würde schon sagen, programmiert, dass ich das dann auch nur so leben kann. Genau, aber das ist ein anderes Thema. Dann war es so, dass ich mit 15, 16, 17 so sehr krank geworden bin, also körperlich auch, dass ich habe eine Essstörung bekommen, ich habe 12 Kilo abgenommen in sehr kurzer Zeit, ich konnte dann irgendwann gar nicht mehr aufstehen, weil mir so schlecht war, und ich hatte so eine chronische Übelkeit entwickelt, so ein enge Gefühl im Hals, wirklich wie so ein Kloß im Hals, und habe mich ganz ständig übergeben, hatte Krämpfe, war schwach, ich konnte irgendwann gar nicht mehr alleine aufstehen oder aufs Klo gehen oder sowas, man musste mich auch füttern, also ich war wirklich wie so ein Pflegefall. Und wurde natürlich durchgecheckt von allen möglichen Ärzten, weil man natürlich erstmal das Ganze körperlich abgeklärt hat. Und ich habe immer, so ist, weil es mir so schlecht geht, aber trotzdem habe ich das irgendwie nicht glauben können, dass der Körper so krass reagieren kann, wenn es einem psychisch nicht gut geht. Mhm. Und das war einfach auch krass, wo wir das gemerkt haben, okay, das kann nur noch psychisch sein, weil alles andere ist abgeklärt. Ich bin dann ausgezogen von zu Hause mit 17, dann wurde es ein bisschen besser. Da war eben auch dann der letzte Übergriff von meinem Großvater, und ich bin ausgezogen zu meinem damaligen Freund. Also mit 17 habe ich meine ersten Erinnerungen bekommen an frühkindlichen Missbrauch. Hm. Und dann wurde mir das erstmal klar, was da alles passiert ist, als ich Kind war, und warum es mir so geht, wie es mir geht, warum ich solche Gefühle hatte, oder auch ich hatte als kleines Kind und auch als ich ein bisschen älter wurde, ich hatte sehr viele Anzeichen, so jetzt im Nachhinein betrachtet, also sehr viele Verhaltensauffälligkeiten, selbstverletzendes Verhalten auch schon als kleines Kind, wo man eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema ausgekannt hätte, was gemerkt haben müsste. Und das Traurige ist auch, meine Mutter war oder ist gelernte Erzieherin. Das heißt, sie hatte sogar sich im Buch, wo das aufgelistet war, diese ganzen Verhaltensauffälligkeiten, sogar von den Jahren angeordnet, welches Alter dann ungefähr ein Kind hat, wenn es sich so verhält und was es bedeutet. Und sie hat es trotzdem auch nicht gemerkt, weil sie selber ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Trauma so verdrängt hatte und das sich nie angeschaut hat, dass sie das nicht sehen konnte. Weil sonst hätte man ja mich da wahrscheinlich früher rausholen können. Das ist einfach super dramatisch. Aber ja, es ist so, und ich bin froh, dass ich jetzt raus bin. Es war nämlich so, dass ich eben so krank war eben mit 17 und man einfach gar nicht mehr wusste, was man machen soll. Und meine Mutter hat mich dann gefragt, Maren, was glaubst du denn, was würde dir helfen? Und das war für mich sofort, also es war so eine intuitive Antwort. Ich habe es so klar gespürt und habe gesagt, ich möchte mit Delfinen schwimmen. Mhm. Weil es für mich einfach immer so ein riesiger Kindheitswunsch war. Und ich habe gespürt, das wird mir helfen. Und wichtig war für mich natürlich auch, dass sie nicht gequält werden, nicht irgendwie in Gefangenschaft gehalten werden. Das heißt, Delfinarium oder sowas kam nicht in Frage. Und wir wussten auch gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt irgendwie. Und meine Mutter hat sich dann informiert, und dann haben wir einen Ort gefunden in Israel, im Roten Meer, in Elatz, wo eine Bucht ist, wo Delfine leben. Also so eine Delfinfamilie. Und die sind dort an Menschen gewöhnt, bei Menschen immer wieder ins Wasser gehen zu denen, aber man darf sie zum Beispiel unter Wasser nicht anfassen. Also es gibt so verschiedene Tauchguides dort, und die sind quasi wie Freunde von den Delfinen oder Familie schon fast, weil die einfach jeden Tag zu denen ins Wasser gehen und die Delfine kuscheln mit denen, und es ist halt schon voll vertraut, aber die Delfine sind trotzdem wild und jagen auch ganz normal Fische und alles. und Freiheit. Und im Endeffekt war das so ein Wendepunkt in meinem Leben. Wir sind da dorthin mit einem Ehepaar, die haben so eine Gruppenreise gemacht. Da waren noch andere Leute dabei. Ein Junge, der war da, der hatte irgendwie Autismus und noch verschiedene andere Leute. Und es war auch so ein bisschen spirituell. Also ich muss sagen, ich bin nicht wirklich religiös aufgewachsen oder spirituell und habe auch das dann während meiner Pubertät alles, was irgendwie mit göttlichen oder Spiritualität zu tun hat, habe ich komplett abgelehnt, weil ich so wütend war, weil ich dachte so, ey, wenn es irgendwie so eine Kraft geben würde, dann würde die doch nie zulassen, so dass mir sowas passiert, solche Gedanken halt, genau. Und da bin ich dann erstmals wieder mit Spiritualität in Kontakt gekommen, weil dieses Ehepaar eben super spirituell war und auch von sich gesagt haben, so dass sie medial eben sehr offen sind oder halt Heiler sind. Und ich war am Anfang erstmal total skeptisch und dachte so, ja, ich habe das so am Rande mitbekommen. Und die Frau hat mich dann gefragt, so, warum meine Mutter weint und oder was ich glaube. Und dann habe ich halt gesagt, so, na, dass es ihr eigentlich sehr schlecht geht psychisch, weil sie selber halt als Kind missbraucht wurde von ihrem Vater und das nicht aufgearbeitet hat. Und dann hat sie mich so angeschaut und dann hat sie gesagt, aber du doch auch. Und es war für mich so krass. Ich war so perplex irgendwie, weil das noch nie jemand mich so drauf angesprochen hat oder geschweige denn, ja, dass mir geglaubt wurde wirklich. Und dann habe ich einfach, ohne nachzudenken, ja gesagt und habe angefangen zu weinen. Und es war so krass, weil ich irgendwie so erleichtert war in dem Moment. Aber ich hatte auch so eine Angst, dass das meine Mutter wieder mitbekommt und die dann vielleicht wieder irgendwie so einen Ausraster kriegt, wie damals, als ich 13 war. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, so, ey, bitte sag das nicht meiner Mama. Und sie hat sich Gott sei Dank nicht dran gehalten und hat dann meine Mutter gesucht zusammen. Und meine Mutter reagiert wie damals. Also sie ist dann, das war dann am vorletzten Tag, als wir dort waren, kam sie dann zu mir auf mich zu am Strand und ich habe schon in ihrem Schritt gesehen, dass sie, also in ihrem Gang, dass sie sehr wütend war. Und da meinte sie nur, ja, was erzählst du dir für Lügen? Und dann wusste ich schon, worum es geht. Und ich habe schon direkt, also ich habe so Herzrasen bekommen. Ich hatte so Angst und es hat sich alles zugeschnürt. Und ich habe direkt angefangen zu weinen und habe gesagt, ich erzähle keine Lügen. Und dann hat sie gesagt, doch, du hast es wieder erzählt, da mit dem Opa und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, Mama, das ist wirklich passiert. Ich habe nicht gelogen. Und mein Freund kam, also mein damaliger Freund, der kam dann noch dazu und hat sich neben mich gestellt und sagte dann nochmal, sie lügt nicht so, das ist wirklich passiert. Und ich habe das immer wieder gesagt. Und meine Mutter mal, nein, du lügst. Und ich, nein, ich lüge nicht. Also es war wirklich so ein Hin und Her, wie so ein Ping-Pong, den wir uns hin und her geworfen haben. Und mit jedem Mal, wo ich gesagt habe, so nein, ich lüge nicht, das ist wirklich passiert, ist wie so eine Schicht von meiner Mutter abgefallen. Das konnte man richtig sehen in dem Gesicht. Das war so, erst war sie so richtig zornig auf mich. Und das ist aber dann so gewechselt. Und auf einmal war sie, ja, das Kind im Endeffekt, das sie in sich getragen hat oder trägt. Dieses verletzte Kind, das erkennt, scheiße, das ist wirklich passiert. Scheiße, das ist mir selber passiert. Ich habe das die ganze Zeit verdrängt und ich habe meine Tochter nicht geglaubt. Und diese Blase, die sie sich da selber irgendwie aufgebaut hat, die ist einfach zerplatzt in dem Moment. Hm. Und der ganze Schmerz, den sie im Endeffekt in sich selber verdrängt hatte, der ist hochgekommen. Dann hat sie einfach nur richtig doll angefangen zu weinen und wir haben uns umarmt und haben wir beide so geweint. Und boah, das war einfach so ein krasser Moment. Das war so emotional. Es war wirklich so, ich hatte in mir eine Flut von allen möglichen Gefühlen. So einerseits, ich war so erleichtert und dass es endlich raus ist, weil meine Mutter und ich, das war wirklich, ja, da war so eine Kluft zwischen uns und es hat mir so wehgetan, dass sie mir nicht geglaubt hat, weil ich habe sie ja lieb gehabt, aber gleichzeitig war ich auch so, ja, so wütend auf sie und da war einfach so viel Erleichterung, so viel Befreiung und aber auch so viel Angst, so, was passiert jetzt und so viel Dankbarkeit, dass sie mir endlich glaubt und zuhört und so. Ja, das war einfach überwältigend. Und dann hatten wir eine richtig lange Aussprache und es war super schön und heilsam und intensiv. Und dann hat sie mich gefragt, was ich gerne machen möchte jetzt. Und ich habe dann gesagt, ich möchte ihn anzeigen. Ich wusste sowieso, dass es, also ich hatte wirklich keine Hoffnung, dass das irgendwas bringen wird. Man hört ja auch immer wieder von Verfahren, die eingestellt werden aus mangelnden Beweisen oder gar nicht erst irgendwie zur Anklage kommen bei dem Thema. Da ist leider unser Justizsystem echt ja, nicht gerade sehr fortschrittlich, was das Thema angeht. Mhm. Aber ich wollte es einfach symbolisch machen. Einfach, um ihm zu zeigen, ich wehre mich jetzt. Für mich auch. Um mir zu zeigen, irgendwie, ich werde jetzt aktiv. Ich bleibe nicht mehr in dieser Opferrolle. Und auch wenn er keine Strafe kriegt, trotzdem, ja, war es für mich wichtig, so diesen Schritt zu gehen. Und das haben wir dann auch gemacht. es war dann auch wirklich so, dass das Verfahren einfach eine einzige Katastrophe war. Also es war wirklich super schwierig, super hart und ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Es war so, dass dadurch, dass er halt hochrangiger Polizeichef kannten ihn, das wurde dann weitergegeben an die nächstgrößere Stelle wegen Befangenheit eben von den Beamten und im Endeffekt an seine Kollegen, die gegen ihn ermitteln mussten. Und dann wurde es nach Stuttgart überwiesen, quasi an die größere Polizeistelle. Über mich wurde dann ein Gutachten gemacht. Also ich hatte eine Videovernehmung, eine sehr lange, und darüber wurde dann ein Gutachten gemacht von einer Frau, die hat mich gar nicht persönlich gesehen. Und die hat dann einfach quasi geschrieben, dass ich nicht glaubwürdig sei, ihrer Meinung nach, weil man sich nicht an Sachen erinnern könnte, die vor dem 5. Lebensjahr passiert wären. Und es war auch so krass, weil ich kann mich an sehr viele Dinge erinnern vor meinem 5. Lebensjahr, also allein aus meiner Kindergartenzeit. Das ist einfach so unfair irgendwie gewesen. Und wir haben dann gesagt, ey, wir kennen so viele Leute auch, die sich an Sachen erinnern können aus ihrer Kindheit vor dem 5. Lebensjahr. Das gibt's doch nicht. Und dann haben wir Wissenschaftler kontaktiert, die das Erinnerungsvermögen von Kindern erforschen. Das hat nämlich auch mit dem Sprachvermögen zu tun. Das heißt, je besser ein Kind sprechen kann, oder je früher, desto früher kann es sich auch an Sachen erinnern. Mhm. Und wir hatten dann auch Bild, also Videoaufnahmen von mir als kleines Kind, wo auch die Jahreszahl dran steht, weil ich mit 2 Jahren eben auch schon richtig perfekt sprechen konnte und auch gesungen habe. Und dann haben wir halt das eingereicht und gesagt so, hey, schauen Sie, ich habe schon mit 2 voll gut gesprochen und alles. Es kann sehr wohl sein, dass man sich dann noch erinnert. Und ich habe auch andere Erinnerungen und haben halt einen Widerspruch eingelegt, aber das wurde dann auch einfach quasi wieder eingestellt und kam dann im Endeffekt nicht mal zu einer Anklage. So, er hat auch nicht aussagen müssen. Also von unserer Seite haben sehr viele Leute ausgesagt, unter anderem ja meine Mutter und mein Papa und auch Leute aus der Kindheit von meiner Mutter, also die das damals mitbekommen haben, wo meine Mutter als Kind oder als Jugendliche sich damals ihrer besten Freundin anvertraut hat. Also ganz viele Leute, insgesamt 11 Leute haben ausgesagt von unserer Seite aus. Oder 10. Und er hat einfach die Aussage verweigert. Und ich habe dann auch gesagt zum Beispiel, dass er Material auf seinem Computer hatte. Das habe ich ein Jahr vorher, als wir noch Kontakt hatten, gesehen von, sage ich mal, pornografischem Material, was nicht von, also eigentlich nicht, also was Minderjährige auf jeden Fall waren. Mhm. Und ich habe das der Polizei gesagt, sie sollen bitte seine Rechte anschauen. Und die haben das nicht gemacht. Und so, wo ich dachte, okay, ich meine, man sagt immer, es ist Täterschutz statt Opferschutz in diesem Land oder in diesem System, aber das nochmal so am eigenen Leib zu erfahren und nochmal so diese, sozusagen, jetzt habe ich die Ungerechtigkeit amtlich bekommen. Also so, das war so, ja, unfair einfach, wie mit mir umgegangen wurde. Und ich fand das so schlimm und ich kann echt sehr viele Betroffene verstehen, die Angst haben, irgendwie das anzuzeigen oder das öffentlich zu machen, weil es ist einfach sauschwer und das ist einfach ein sehr ungerechtes System bei diesem Thema. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig für sich selber, also zumindest war es für mich wichtig, diesen Schritt zu gehen, um für mich einzustehen. Einfach so dieses, ich wehre mich jetzt, ich spreche jetzt darüber, ich ermächtige mich über den Täter und ich schweige nicht mehr. Weil das ist im Endeffekt das, was den Tätern die Macht gibt, wenn man schweigt. Ja? Menschen darüber sprechen, und man sieht es ja auch, das Thema ist jetzt schon ganz anders irgendwie in der Öffentlichkeit als jetzt noch vor 10 Jahren. Das macht schon einen Unterschied und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel heute hier bei dir in diesem Podcast bin und darüber spreche, weil ich auch andere ermutigen möchte und andere Betroffenen ja Mut machen möchte, zu sagen, hey, ich wehre mich jetzt oder ich stehe auf für mich, ich stehe für mich ein, auch wenn ich vielleicht Angst habe, aber es ist so ein befreiendes Gefühl zu wissen, der Täter hat keine Macht mehr über mich. Ich mache nämlich jetzt, was ich will.
Ja, und das ist ja auch immer wieder Thema in deinen Songs, ne? Das Selbstermächtigung, das Leben in die Hand nehmen, raus aus dem Opfer sein und rein ins, ne, in die Kraft. Und ja, ich kann das. Ich finde es super, super stark von dir, dass du trotz, dass du so viel Scheiße im Justizsystem erlebt hast, dass du trotzdem immer noch sagst, hey, mach's trotzdem und es kann ja auch gut gehen. Aber es ist einfach erstmal wichtig, dass die Täter und Täterinnen benannt werden, dass sie merken, dass sie nicht so weitermachen können, dass sie vielleicht, ja, dass sich dann noch mehr Opfer melden, noch mehr Menschen melden und dass da einfach eine Umkehr entsteht, ne, ein Outcalling derjenigen. Und das ist so, so wichtig, dass die merken, okay, shit, irgendwie geht's so nicht mehr so einfach weiter.
Ja, absolut, absolut. Voll, weil dieses Täter-Opfer, das ist immer so dieses, der Täter ist im Endeffekt aktiv und das Opfer ist passiv. Dem Opfer passiert etwas. Und da ist es wichtig, auch für die Heilung raus ist diese Rolle zu gehen und sagen so, ey, stopp, jetzt nicht mehr. Ich wehre mich, ich werde aktiv. Und du kannst mir nichts mehr anhaben. Und eben, wie du sagst, die Täter müssen spüren, okay, ich kann so nicht mehr weitermachen. So, da kommt was zurück. So, jetzt habe ich kein wehrloses Opfer mehr vor mir. So, sondern jetzt, ja, vielleicht muss ich aufhören damit. Oder ich, ja, vielleicht komme ich auch, kommt, es gibt vielleicht auch Täter, die ihre Taten bereuen und dann irgendwie zum Nachdenken kommen oder so. Aber trotzdem im Endeffekt, das, was man tut für sich als betroffene Person, sollte man in erster Linie für sich tun.
Ja.
Ja, für seine Heilung, für seine Stärkung. Das ist mal das Wichtigste.
Ja, und das finde ich ist so, so wichtig, das zu betonen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ne? Ich würde nie jemandem sagen, zeig auf jeden Fall oder an oder zeig auf keinen Fall an. Ne? Das Wichtigste ist zu schauen, was brauche ich? Was hilft mir? Wo stehe ich gerade? Also was hilft mir jetzt gerade, wo ich stehe auf meinem Weg der Heilung? Und für manche ist es eine Anzeige, für manche nicht, für manche später. Für manche ist es eine Konfrontation mit dem Täter, für andere auf gar keinen Fall, nie wieder Kontakt. Na, aber da einfach immer wieder zu schauen, ich bin der einzige Mensch, nach dem ich schauen muss. Ich muss schauen, dass es mir gut geht und dass ich damit leben kann. Und für mich war es ähnlich wie bei dir, Morgane, dass ich für mich entschieden hatte, dass ich nicht, also ich wusste ganz genau, wenn ich nicht anzeige, dass ich mir das nie hätte verzeihen können, dass ich später irgendwann an meinem Sterbebett gelegen hätte und gedacht hätte, boah, shit, hätte ich das mal gemacht. Und deswegen war für mich ganz klar, okay, ich muss ihn anzeigen, egal was am Ende bei rauskommt und wenn es nur ein symbolischer Akt ist und ja, schauen, wen ich vielleicht noch schützen kann. Ne? Weil es sind ja in der Regel keine Einzeltaten. Das ist ja das Schlimme.
Voll, eben. Und ja, wie du sagst, also das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich denke mal, jeder für sich selber, wenn er reinspürt, spürt, würde mich das auf meine Heilung unterstützen, auf meinem Heilungsweg, oder würde es mich auch vielleicht wieder zurückwerfen, weil es einfach zu belastend ist. So, das muss man auf jeden Fall individuell entscheiden. Wichtig ist, zu wissen, ja, es gibt kein richtiges, es gibt kein falsch und das ist total jedem selbst überlassen, wie er sich entscheidet. Und wichtig ist, dass es einem selber gut geht damit.
Ja. Und wir sind gerade ein bisschen schnell rübergerusht, aber erstmal ganz, ganz dickes Danke für dich, für deine Aufarbeitung, fürs Erzählen und riesengroße Ladung Mitgefühl für diesen Scheiß, der dir da passiert ist vom System und ja, zum Kotzen.
Ja, absolut, danke dir. Aber es hat auch irgendwie wieder was mit mir gemacht, was mich dann weitergebracht hat, weil ich war natürlich total wütend und enttäuscht, auch wenn ich nicht wirklich damit gerechnet hätte, aber trotzdem ist es nochmal krass, was dann schwarz auf weiß zu bekommen. Mhm. Und es hat in mir so eine richtig krasse Wut entfacht, aber so eine ermächtigende Wut. Nämlich, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich vom Staat oder vom System keine Unterstützung bekomme, keine Gerechtigkeit bekomme, dann werde ich sie mir selber holen. Und habe für mich geschaut, okay, was würde mir helfen auf dem Weg der Heilung? Was würde mir gut tun? Was kann ich machen? Wie kann ich das Gefühl haben, so, ja, Mann, ich wehre mich und ich zeig's dir. So, und dann habe ich für mich verschiedene Sachen entdeckt. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich liebe es, irgendwie künstlerisch provokante Sachen auch zu machen. Und ich bin dann einmal nachts mit meiner Mutter sind wir zu dem Haus gefahren und ich hatte vorher auf große Kartonstücke quasi, oder ja genau, hatte ich Sachen geschrieben, die ich ihm gerne sagen wollte. Und habe dann noch eine Puppe, gleich eine Puppe, und habe da, ist ein bisschen brutal, aber die Tat, das, was passiert ist, war auch brutal und ich wollte das irgendwie darstellen. Und ich habe in diese Babypuppe habe ich große Nägel reingehauen und das mit so einer Kette umwickelt und mit Kunstblut und habe ihm diese Babypuppe vor die Tür gelegt und habe geschrieben, das ist meine zerfetzte Kinderseele. Weil ich wollte, dass er damit konfrontiert wird. Und habe diese ganzen Plakate quasi so vor seinem Haus verteilt aufgestellt, dass wenn er am nächsten Tag die Tür geöffnet hat, hat er das alles gesehen. Und diese Plakate haben ihn angeschaut. Und für mich war das wichtig, weil ich eben mitbekommen habe, die sind halt sehr reich, meine Großeltern, und die sind dann nur noch auf Reisen gewesen und im Endeffekt geflohen oder haben versucht, irgendwie dem ja, sich irgendwie eine schöne Zeit zu machen. Und ich wollte ihn konfrontieren damit. So dieses, okay, du bist jetzt vielleicht von einer Strafe davon gekommen. Du musst aussagen, aber ich konfrontiere ihn denken. Du musst dich jetzt damit auseinandersetzen hast. Und das war für mich, ich will jetzt nicht sagen Genugtuung, aber es war schon so ein Gefühl von, jetzt habe ich die Macht oder jetzt habe ich die Kontrolle. So. Und das mir wiederzuholen, das war für mich sehr wichtig. Genau. Und eben dann in Interviews darüber zu sprechen, das ihn zu benennen, das gutes Gefühl gegeben, auch so dieses, okay, du hast mich vielleicht zum Schweigen bringen wollen, aber ich spreche erst recht darüber. Vielleicht hätte ich aufgehört, darüber zu sprechen, wenn das Verfahren irgendwie so alles geklappt hätte und er wäre vielleicht irgendwie sogar verurteilt worden. Vielleicht hätte ich dann gar nicht dieses starke Bedürfnis gehabt, immer weiter darüber zu sprechen. Vielleicht hat auch erst das diesen Anstoß gegeben, dass ich immer weiter darüber spreche und so viele Leute jetzt darüber, ja, dazuhören oder auch meine Geschichte kennen oder die dadurch selber vor allem ermutigt wurden, selber sich zu wehren, selber darüber zu sprechen, ihre Angst und ihre Scham verlieren und sie selber sich trauen und sich, ja, sich einfach wehren. Und das ist einfach das größte Geschenk für mich überhaupt, dass andere Menschen dadurch ermutigt werden und dadurch weitere Taten vielleicht auch verhindert werden können.
Ja, und wir noch mehr Heilung im Kollektiv erfahren dürfen.
Ja, voll. Das ist so wichtig. Und ich merke das auch dadurch, dass, ich muss nämlich dazu sagen, mein Großvater selber Gewalt erfahren. Ich weiß nicht, ob sexuell, aber auf jeden Fall wurde er misshandelt. Sein Vater war nämlich Obersturmbannführer bei der SS und hat in Auschwitz, also war in Auschwitz. Und mein Großvater ist mit, ja, richtig heftig. Und der ist mit richtigen, heftigen Nazi-Methoden erzogen worden. Also so zum Beispiel, sein Vater hat die neugeborenen Babys, also ihn auch, als sie geboren wurden, im Winter ans offene Fenster gelegt, um quasi so dieses, der Stärkere überlebt, diese richtige Nazi-Mentalität einfach so gestört. Und ja, er hat dafür sehr viel Leid erfahren als Kind und auch Hunger und Gewalt. Und das ist mir schon dann irgendwie schlüssiger, dass eben ein Mensch, der so traumatisiert ist, du kannst ja entweder dann im Trauma bleiben, kannst Täter werden oder du kannst aussteigen und dich ermächtigen über das und in die Schöpferrolle gehen und, ne, einfach Heilung bringen. Und er hat das halt nicht geschafft oder nicht gewollt, ich weiß es nicht, aber er ist halt dann in die Täterrolle gegangen. Mhm. Aber das ist für mich auch ein Zeichen oder auch bei anderen Sachen so ein wirklich gesunder, glücklicher Mensch, der macht sowas nicht. Mhm. Da muss immer schon irgendeine Störung oder eine Krankheit oder irgendetwas sein, was ein Mensch so werden lässt. So, ich glaube, Menschen sind von Natur aus nicht böse. Und das war für mich auch noch so ein Zeichen, okay, es ist vielleicht jetzt auch meine Aufgabe, mein kollektives Ahnen, Familientrauma, das wir schon über Generation zu Generation weitergeben, aufzulösen, mit aufzulösen. Auch, dass ich so damit umgegangen bin oder dass dann irgendwie so eine Aussprache gab und meine Mutter sich dann auch endlich konfrontiert hat und selber ihr Trauma aufgearbeitet hat, was sie ja 40 Jahre lang nicht gemacht hat. Ist ja auch nur gekommen dadurch, dass ich dann nicht locker gelassen habe oder darüber dann gesprochen habe mit ihr. Und das ist so schön und so kraftvoll zu erkennen, okay, unsere Taten, unsere Handlungen, die haben einfach eine Auswirkung. Und wenn du dich traust, darüber zu sprechen, wer weiß, wen du damit inspirierst oder wer weiß, wen du damit dann wieder Mut und Kraft gibst. Das, ja, ist einfach so was Schönes und Ermächtigendes. Und ich glaube, da können wir ganz viel Heilung für die Welt bringen.
Ja. Definitiv. Und es ist so, und wenn es ja nur ein einzelner Mensch ist, ne, wenn es nur ein einzelner Mensch ist, dem wir mehr Mut machen, der seinen Weg geht. Und ich meine, du berührst mit deiner Musik Tausende. Ja, also so viele Menschen, die ich kenne, die deine Musik hören und bei mir mit dem Podcast ja auch, ja, also hätte ich ja auch nie gedacht, dass ich dachte, ja komm, ich starte mal einen MeToo-Podcast und vielleicht finde ich ein paar Leute, die vielleicht eventuell Lust haben zu sprechen, ja, und mittlerweile wird da irgendwie 3.000 bis 5.000 Mal im Monat gehört.
Ja, das ist was voll Schönes und da kannst du so stolz auch auf dich sein, es ist so was Wertvolles, was du gibst und da, ja, anderen Frauen Mut machst. Dein Survivor Queens, das ist so cool. Und es ist so wichtig, ja. Und es ist so schön, dass wir Frauen uns auch gegenseitig dann pushen und gegenseitig unterstützen und Mut feiern, so sollte es sein.
Ja, Und da dürfen wir noch viel, viel mehr reingehen, ne, in die Sisterhood, in die Schwesternschaft, dass wir merken, hey, wir sind Seite an Seite, wir sind Schulter an Schulter und wir haben so viel mehr Gemeinsamkeiten, als dass wir irgendwie uns diesen komischen, seltsamen, patriarchalen Strukturen, die uns irgendwie Stutenbissigkeit und sonst was unterstellen und irgendwie ja vorleben, dass wir da einfach raus dürfen. Darum geht es überhaupt nicht. Ne?
Voll, voll. Und ich denke mir auch so, hey, nur wenn jemand anders strahlt, hell, heißt es doch nicht, dass ich nicht auch hell strahlen kann. Oder das heißt doch nicht, dass wir uns gegenseitig irgendwas wegnehmen dann so. Die Sterne, da strahlt auch jeder total hell und das ist total schön. Und dann gibt es zusammen einen richtig wunderschönen Nachthimmel. Also wenn wir zusammen strahlen, dann strahlen wir zusammen nur noch heller. Da können wir so viel mehr kreieren und so viel Schönes schaffen für diese Welt. Voll.
Definitiv.
Du musst auf die Frage nicht antworten, so wie auf keine meiner Fragen, ne? Aber ich finde es ganz spannend und würde einfach nochmal nachfragen wollen. Du hast ganz am Anfang erzählt, dass du so die Erfahrung von Sexualität dann eben auch generalisiert hast auf eben, naja, so funktioniert Sexualität eben, ne? Der Mann ist aktiv und gewalttätig und als Frau, naja, so ist das eben. Hast du für dich einen gesunden Weg zur Sexualität wiederfinden können?
Ja, inzwischen wirklich schon. Da bin ich auch sehr froh darüber. Es hat schon lange gedauert. Mhm. Es war sicher, bis ich Anfang, Mitte 20 war tatsächlich. Also jetzt bin ich ja 29, aber doch tatsächlich, bis ich Mitte 20 war, würde ich sagen. Es waren durch verschiedene, wie soll ich sagen, Sachen eigentlich, die ich für mich gefunden habe, was mir geholfen hat, das irgendwie aufzuarbeiten oder aufzulösen. Eins, was jetzt gar nicht unbedingt mit Sexualität an sich praktisch zu tun hat, sondern ich war 2 Jahre lang Aktmodell an Kunstschulen und an Kunstkursen, wo ich gemerkt habe, also ich kenne jemanden, der hat es gemacht und hat mir erzählt, dass es also ihr voll geholfen hat auf dem Weg der Heilung und ich habe das dann ausprobiert und wir hatten hier in Wien so eine alternative Kunstschule, die heißt Academy of Visionary Arts, die gibt's jetzt leider nicht mehr, aber das sind also Visionary Art ist so viel zu heiliger Geometrie und man malt mit Öl und es ist super psychedelisch schon fast, sehen die Bilder aus und super, super schön. Und die Leute, die dort sind, sind auch recht alternativ, auch oft spirituell, bewusst, sehr offen. Und da war das für mich ein Umfeld, was für mich irgendwie sicher und angenehm war. Und ich war dann dort und das erste war so weird, das war so krass, weil ich einfach gemerkt habe, boah, es ist mir gerade so unangenehm, da jetzt auf einmal nackt zu sein vor fremden Leuten. Irgendwie schäme ich mich und es ist mir unangenehm und ich habe voll Angst gerade, was passiert jetzt und habe einfach ganz genau beobachtet, was passiert im Außen, was passiert in mir. Und als ich gemerkt habe, okay, die gucken mich einfach normal an, also wie wenn ich angezogen wäre. Das ist jetzt so kein anderer Blick oder ich habe jetzt keine irgendwie so energieziehenden Vibes oder irgendwie so was Missbräuchliches bemerkt. Das war so normal und das war so heilsam für mich in dem Moment, weil ich dachte so, boah, krass, ich bin da nackt, aber es interessiert einfach keinen. Also ich werde einfach als Mensch wahrgenommen, der da sitzt. Und es ist so voll okay. Es ist voll in Ordnung. Und es war so schön, einfach nicht sexualisiert zu werden, obwohl ich nackt war. Und es war für mich eine ganz neue Erfahrung. Und das habe ich einfach eine Zeit lang jede Woche einmal gehabt. Und das hat mir auch so ein ganz neues Selbstbewusstsein gegeben. Für mich, in mir selber, in meinem Körper, dass ich mich wohlfühle. Ja, dass ich glücklich mit mir bin oder ja, dass ich mich annehme und auch sicher fühle, obwohl ich nackt bin. Und das hat auf jeden Fall einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Dann war es auf jeden Fall auch, dass ich heilsame sexuelle Erfahrungen hatte mit bewussten Menschen, weil als ich so eine gewisse, ich sage jetzt mal, so einen gewissen Stand hatte, von meinem Heilungsstand, sage ich jetzt mal, war Heilung, ne? Und auch so Thema Selbstliebe schon ein bisschen in meinem Leben war oder ich habe mich dann noch mit Menstruation auseinandergesetzt und bin dann eben nach Wien gezogen und habe da wundervolle Menschen kennengelernt und da gab es Menschen, mit denen ich eben solche heilsamen Erfahrungen hatte, wo ich gemerkt habe, es ist schwierig sozusagen, ohne dass es zu privat wird, also es war immer so, dass ich gemerkt habe, ich kann entscheiden, was ich möchte. Genau, und ich hatte einfach so ein paar Erfahrungen Und das hat auf jeden Fall sehr viel schon geheilt in mir, dass ich einen anderen Zugang hatte oder auch Blockaden gelöst, sowas zum Beispiel. Voll, weil es eben auch Personen waren, die schon sehr, ich würde es mal sagen, bewusst waren, auch spirituell, aber auch so menschlich sehr bewusst, mit denen ich sehr offen sprechen konnte, die sehr offen waren und auch sehr sanft und sehr großes Einfühlungsvermögen hatten und ich mich sehr gesehen gefühlt habe. So, das war auf jeden Fall sehr wichtig, so dieses Gefühl, ich bin richtig, ich bin nicht irgendwie komisch oder kompliziert, ich werde einfach angenommen, so wie ich bin. Ja, voll. Ich glaube, das ist das, was einen sehr großen Teil davon ausgemacht hat.
Hm. Ja, danke dir fürs Teilen dieser sehr privaten
Erfahrung. Ja, gerne. War ja nicht zu privat.
Ja, und trotzdem intim, ne? Es ist ja, ja. Viele, gerade, und das ist es ja, ne? Also Trauma und Sexualität, das sind ja so zwei, gerade bei sexualisierter Gewalt, das ist so eng verknüpft. Und ich erlebe das so oft, bekomme so oft Fragen zum Thema, ne, wie kriege ich denn das wieder hin mit der Sexualität? Und da gibt's ja nicht die eine Masterantwort, weil ja jeder andere Themen hat. Und deswegen finde ich das so spannend, gerade von dir zu hören, was dir geholfen hat, wie du da weitergekommen bist. Und das ist auf jeden Fall mal ein sehr kreativer Ansatz, das Arc-Modeling.
Voll, ja. Also einfach so, dass auch mit Menstruation mich zu beschäftigen, hat mir tatsächlich sehr geholfen, weil es einfach so ein Teil war von, ich integriere etwas von meinem Körper und stoße das nicht ab oder lehne das ab, weil immer irgendwas ist, was einmal im Monat passiert, was Schmerzen macht und irgendwie einschränkt und habe mich da nie so wirklich mit befasst. Und als ich diese andere Herangehensweise hatte und mich ein bisschen belesen hatte, zum Beispiel, wie war das denn früher, wie war das in anderen Kulturen und was steckt da vielleicht auch für eine Kraft dahinter oder für ein Potenzial und auch die energetische Komponente, sage ich jetzt mal, dass das eigentlich was voll Schönes und Kraftvolles ist. Und das hat so viel auch gelöst in mir und so viele Blockaden weggemacht, auch so ein Teil von irgendwie Scham oder schon fast sowas wie Selbstverurteilung oder sowas. Mhm. Und das hat auch total aufgemacht, so etwas in mir. Ja.
Ja. Und da haben wir auch wieder zwei Komponenten. Ne? Das eine so das Gesellschaftliche, ne? Auch wieder Frau, Weiblichkeit, Zyklus, Menstruation. Das wird ja alles so beschämt und abgewertet. Und dann aber nochmal doppelt durch den Missbrauch haben ganz, ganz viele eben konnotieren das Weiblichsein eben mit, ja, nur deswegen bin ich ja Opfer geworden und lehnen das ab. Ne? Und da quasi wieder eine Annäherung zu finden und ich sage auch mal an einen natürlicheren Ansatz von Weiblichkeit als das, was wir in unserer westlichen Kultur erleben. Da einfach wieder ranzukommen, zu merken, okay, ja, Weiblichkeit ist nicht nur weich und sanft und schwach und weniger Geld verdienen und sich um Kinder kümmern und Care-Arbeit, sondern da steckt eine unglaubliche Stärke hinten dran. Da steckt ganz, ganz viel Kraft hinten dran, gerade die Zyklusenergie wieder zu spüren, zu merken, okay, ja, der Zyklus, der hat eine unglaubliche Power, wenn wir uns wieder mit dem anfreunden, mit unserem Zyklus und da wieder reinkommen und merken, ja, das ist cool, das ist toll, das ist Magie. Was kann denn mein Körper da bitte für geile Sachen?
Ja, total. Da muss ich auch direkt, soll jetzt keine Werbung sein, aber meinen Song Löwinnen denken.
Ja.
Weil es eigentlich genau darum geht und diese weibliche Kraft, auch weibliche Wut, die man durchaus für was sehr Positives nutzen kann, es ist einfach nur eine sehr starke Kraft. Und eben auch über die Enttabuisierung von der Menstruation, so dass wir keine Scham fühlen müssen, so dass es was super Schönes ist und wofür man auch dankbar sein kann. Inzwischen freue ich mich wirklich, wenn ich meine Menstruation bekomme immer. Mhm. Und habe auch spannenderweise keine Schmerzen mehr wirklich. Also das hat sich auch verändert. Ich hatte wirklich früher auch richtig stark und lange, 10 Tage so waren das irgendwie in meiner Pubertät.
Wow.
Das war richtig lange und auch richtig stark und super lange Schmerzen. Und jetzt ist es, wenn überhaupt, nur mal so an einem Tag so leichte Schmerzen, aber sonst gar nichts mehr. Also das habe ich auch festgestellt. Das ist sehr spannend, dass sich das auch verändert hat.
Mhm. Bei mir auch.
Genau, ja, voll schön. Ja, und nochmal so zu diesem Löwinnen-Song. Und ich habe das irgendwie für mich so gefühlt, so diese weibliche Kraft, diese weibliche Wut, das erinnert mich so ein bisschen an so eine Löwin. Und das ist so, schön und wir können so viel damit machen, wir können es so viel für so viel Positives auch nutzen, auch in der Welt. Und ja, der Welt fehlt, finde ich, weibliche Kraft extrem. So, das ist, unsere Welt, habe ich das Gefühl, ist so ein Disbalance, was das angeht. Ja, einfach so diese weibliche, das weibliche Potenzial, so Urweiblichkeit, sage ich immer. Ja. Und das dürfen wir noch viel mehr in die Welt bringen. Die, und dafür braucht es uns.
Dafür braucht es uns. Und dafür braucht es alle, die gerade zuhören, ja. Und den Löwinnen-Song, den werden wir auf jeden Fall verlinken. Und Werbung ist definitiv, das ist Werbung und das wollen wir auch. Hört euch alle diesen Song an, der ist großartig. Und das ist tatsächlich mein erster, den ich von dir gehört habe.
Ach, krass.
Den haben... 2021 habe ich einen Retreat gegeben für Survivor Queens und da habe ich gesagt, schreibt mir mal alle eure Lieblingslieder auf und dann haben wir quasi die Woche über dann immer wieder Lieder gehört aus der Lieblingslieder-Playlist und da war dann Löwinnen mit dabei und das war einfach der Wahnsinn, wie, was für eine Power dein Song darüber bringt und wir den halt auf voller Lautstärke auf der Anlage mit Bass und Fenstern offen und dann halt da so eine Gruppe Survivor Queens, die da drauf abgeht und im Kreis tanzt und hüpft und wild und frei und
mega cool, mega stark, voll schön. Hab ich gerade richtig bildlich vor Augen.
Ja. Mann,
richtig, richtig schön.
Ja, das geht raus an alle Survivor Queens, die dabei waren, die wahrscheinlich gerade mit dem Grinsen hier sitzen und ich denke,
yes, liebe Grüße, auch von mir.
Ja. Wenn du zurückschaust auf dein bisheriges Leben, und ich meine, da sind ja noch ein paar Jährchen, die kommen dürfen, aber jetzt gerade mal so als Zwischenfazit, was hast du so für dich mitgenommen? Was sind so deine größten Learnings bisher?
Für mich auf jeden Fall, dass es sich immer lohnt, mutig zu sein, dass ich meinem Gefühl zu 101% immer vertrauen kann. Und dass ich weiterhin meinem Herzen folgen möchte und das auch jedem raten kann, weil ich für mich festgestellt habe, dass es wirklich das Richtige ist. Und ich glaube, unser Herz, ich war früher als Jugendliche und junge Erwachsene sehr krass Mensch, weil ich immer vor meiner Welt abgelehnt und für mich ist Intuition eine sehr weibliche Qualität. Heißt natürlich auch nicht, dass es jetzt Männer nicht haben können, sondern jeder Mensch hat ja eine weibliche und eine männliche Seite nicht. Aber ich habe eben meine weibliche Seite sehr abgelehnt und war sehr im Verstand und habe deswegen auch sehr lange gebraucht, bis ich irgendwie so ein Gefühl hatte, was ist denn meine Intuition? Wie fühlt sich das denn an? Was ist denn mein Bauchgefühl? Und es war wirklich wie so ein Muskel, den man trainieren kann. Also es war wirklich manchmal, also am Anfang war das so, dass es wie so ein kleines, uneindeutiges Gefühl war und ich musste wirklich sehr genau in mich reinspüren und als ich dann glaubte, okay, das könnte mein Bauchgefühl sein und ich bin dem dann nachgegangen, war es im nächsten Mal dann schon irgendwie ein bisschen stärker, das Gefühl. Und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn irgendwie zum Beispiel eine Entscheidung anstand oder ich irgendwie in irgendwas reingespürt habe, das Gefühl eindeutiger, greifbarer und mittlerweile klar, ich habe so einen Zugang dazu. Deswegen auch nicht so schnell auf, weil mir schreiben manchmal Leute, boah, ich habe gar keine Intuition, ich spüre das nicht, ich kann das nicht wahrnehmen. So. Und das ist am Anfang, wenn man vor allem jahrelang nur im Verstand war oder gerade unsere ganze Gesellschaft im Endeffekt funktioniert einfach total viel auf diesen Verstandes-Logik-Denken-Ding. Und das ist natürlich auch super, dass wir das haben, aber es ist halt sehr einseitig. Und wie bei anderen Muskeln oder anderen Sachen, die wir lange nicht benutzen, so das verkümmert einfach ein bisschen oder der Zugang dazu ist ein bisschen verstaubt. Und dann müssen wir den erst wieder freilegen. Genau. Ein bisschen Geduld. Voll, also das ist auf jeden Fall wichtig. Und für sich einzustehen, so sich nicht einschüchtern zu lassen, auch wenn vielleicht manche Widerstände einem in den Weg gelegt werden. Oder ich habe auch das, was ich so gelernt habe, so das Leben bringt einem immer wieder Challenges. So, es gibt immer wieder so eine Art Prüfung oder Sachen, wo es heißt, okay, willst du das wirklich? Oder du dich wieder neu entscheiden musst für etwas, wo du dich vielleicht schon mal entschieden hast.
Wow. Danke dir für alles, was du uns hier an Insights gegeben hast, an Einblicke in deine Welt, in dein Denken, in deine Lebensgeschichte, in deinen Heilungsweg. Und ja, ich schließe oder lasse gerne meine Gäste immer mit einem letzten Wort, einem letzten Rat, einem letzten Tipp abschließen. Von daher, liebe Morgaine, würde ich dir gerne das letzte Wort überlassen an all die Survivor Queens und Kings, die uns gerade zuhören. Was magst du ihnen noch mitgeben?
Sei mutig und sprich immer deine Wahrheit. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das wieder lernen dürfen. Weil wir als Gesellschaft irgendwie mittlerweile so, jetzt nicht nur bildlich, sondern auch so, haben wir davor auch schon eine Maske getragen, wo wir uns verstellt haben oft. Das ist oft ja auch schon so die Frage, wie geht's dir? Und man sagt gut, obwohl es einem vielleicht gar nicht gut geht. Und dass wir ja wieder mutig sind, zu unseren Gefühlen zu stehen, wahrhaftig sind, trauen wir selbst zu sein, wirklich, wirklich wir selbst zu sein, ohne diese Masken und Fassaden. Ich weiß, dass es oft ein Schutz ist, aber ja, dass wir wieder Tiefe zulassen auch. Das wäre voll schön.
Danke dir.
Danke dir vielmals.
So, das war's mit der Podcast-Folge mit Morgaine. Ich hoffe, du hast es trotz der Ruckler, trotz der Technik bis hierhin durchgehalten und hast für dich neue Impulse mitnehmen können. Wenn du neugierig bist auf das Lied Löwinnen, auf das wir uns bezogen haben, ich habe es dir in den Shownotes verlinkt und auch alles mögliche andere noch von Morgaine, von ihrem Instagram-Account zu ihrer Webseite. Schau einfach mal vorbei, hör mal rein. Die Musik lohnt sich. Es ist eine wunderschöne und sehr, sehr inspirierende Musik und ganz, ganz viel für uns Survivor Queens dabei. Ich meine, es ist ja auch gesungen von einer Survivor Queen für uns Survivor Queens. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle 2 Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle 2 Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge, dann gibt es den zweiten Teil 2 Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Traumaaufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne mein E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Shownotes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.